Wenn wir hier in Mitteleuropa, in Deutschland über den Iran reden, dann geht es meistens um Außenpolitik, das Atomprogramm, die Feindschaft gegenüber den USA und gegenüber Israel. Wenn wir dann doch mal auf die Verhältnisse im Land gucken, dann sehen wir Menschen, die von fundamentalistischen Bartträgern regiert werden und in ihren Freiheiten massiv beschnitten werden. Und an all diesen Bildern ist natürlich auch viel dran. Wir wollten für unser Tagesthema aber gerne genauer hinschauen und auch genauer in das Land schauen und haben versucht, mit oppositionellen Iranerinnen und Iranern zu sprechen, auch hier auf dem Sender zu sprechen. Und das ist uns leider nicht gelungen. Dafür haben wir aber eine Iranerin gefunden, die viel über die Situation der Menschen im Iran weiß, weil sie dort geboren ist, viele Verwandte hat und regelmäßig mit ihnen redet, mit ihnen chattet, telefoniert, E-Mails schreibt, auf Facebook schreibt. Das ist Laven. Sie ist seit ihrem 6. Lebensjahr in Deutschland und sie hat uns erklärt, wie die Situation im Iran für Andersdenkende aussieht und dass die Angst groß ist, tatsächlich sich via Facebook zum Beispiel oder Skype öffentlich zu äußern.
Ja, das merkt man schon, wenn man miteinander spricht. Wir haben, was das angeht, natürlich so ein bisschen Erfahrung, wenn wir miteinander sprechen, dass wir dann bestimmte Themen einfach so, sagen wir mal, durch die Blume mitteilen, dass wir nicht direkt konkretisieren und sagen, sag mal, wie ist das bei euch? Wart ihr auf dieser Demo oder habt ihr gehört, dass dieses oder jenes passiert ist? Das wird nicht so konkret erzählt, sondern das Ganze läuft eher so
zwischen den Zeilen.
Ja, genau, so zwischen den Zeilen. Ich meine, es ist halt so, dass wir zum Beispiel, dass ich frage, könnten wir morgen über Skype telefonieren? Und dann kommt als Antwort, naja, Skype erst wieder nach den Wahlen. Ne? Und dann weiß ich, was damit gemeint ist. Das heißt dann, so viel Internet ist im Moment, funktioniert im Moment nicht. Der Staat versucht das so weit zu unterdrücken, so weit es halt geht.
Ne? Und nach den Wahlen kann man sich vielleicht dann wieder ein bisschen entspannen, weil die Abhörquote dann nicht mehr ganz so hoch ist. Zumindest vermutet.
Ja, also die Menschen rechnen einfach damit, dass Telefone abgehört werden, dass E-Mails gelesen werden. Also es ist halt wirklich dieses das Gefühl, dass ja der große Bruder immer mithört.
Ja. Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn man sich äußert und es wird abgehört?
Naja, wenn dieser Fall eintritt, dann wird halt auch wirklich nicht lang gefackelt. Dann kommt der Geheimdienst, dann wird man vorgeladen und muss sich äußern und entsprechend Sanktionen befürchten.
Wir sehen den Iran von hier aus ja immer sehr stark als patriarchalisches Land, in dem Frauen unterdrückt werden. Ist das auch so deine Sichtweise auf das Land und auf diese Situation mit den Frauen?
Das Thema ist sehr komplex, weil man tatsächlich, wenn man über den Iran spricht oder über den Iran liest, tatsächlich diese Vorstellung im Kopf hat, das ist ein patriarchales Land, von islamischen Fundamentalisten regiert und entsprechend ist die Einstellung der Leute. Das stimmt zum Teil im Sinne von, ja, dass man sagt, dass die Frauen tatsächlich rein rechtlich wirklich unterdrückt werden, dass sie im Sinne von Scheidungsrecht vor Gericht oder auch sonst irgendwo Erbrecht deutlich benachteiligt sind, dass das alles stimmt. Und man muss einfach nur als Beispiel nehmen, dass eine Frau die Hälfte dessen erbt, was ein Mann erbt im Falle einer Erbsituation. Oder dass eine Frau sich nicht einfach von ihrem Mann scheiden lassen kann, ohne triftige Gründe. Umgekehrt kann ein Mann sich sofort von seiner Frau scheiden lassen, ohne Gründe anzugeben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Frauen in ihrem familiären Leben und Umfeld mehr Rechte haben oder sich mehr Rechte erkämpfen, sagen wir mal so, als man das gemeinhin vielleicht hier so annehmen würde und könnte.
Ja, offenbar gibt es ja auch sehr viele Akademikerinnen im Iran. Die Frauenquote an den Unis ist unheimlich hoch, bei etwa 60%. Und ich habe neulich gelesen, dass auch Männerquoten eingeführt werden im Iran, um die Männerquote einfach ein bisschen hochzusetzen an den Unis. Das ist ja so ein Widerspruch zu diesem Unterdrückungsmythos.
Das ist ein Widerspruch, aber das liegt sicherlich daran, dass der Iran an sich ein Widerspruch in sich ist. Dieses Land ist so komplex und widersprüchlich, das kann man ganz schwer in Schablonen drücken. Genau auch in diesem Thema. Das heißt, die Frauen strömen massenhaft in die Universitäten, weil sie darin natürlich einen guten Weg sehen, aus ihrer Rechtlosigkeit zumindest zum Teil rauszukommen. Da ist ein großer Wille und ein großes Interesse dran, sich weiterzubilden, weiterzukommen und auch auf diese Art und Weise unabhängiger zu werden von dieser Männerwelt, ja.
Vor 4 Jahren, als die sogenannte Grüne Revolution stattgefunden hat, als die Menschen protestiert haben gegen Wahlfälschung und für mehr Demokratie, waren ja auch viele Frauen dabei. Das heißt, es gibt schon auch ein großes Selbstbewusstsein von Frauen, großes Protestpotenzial, oder?
Das hat sicherlich auch traditionelle Gründe, weil iranische Frauen tendenziell selbstbewusst orientalische Frauen sind und ihre Meinung auch äußern. Da war natürlich auch viel, viel Hoffnung mit verbunden, dass diese Bewegung 2009 einen Umschwung bringen könnte. Da haben die Frauen wirklich ganz, ganz viel Hoffnung reingesetzt und sind natürlich dann leider bitterlich enttäuscht worden letztendlich, als diese Bewegung so im Sande verlaufen ist und so brutal auch niedergedrückt wurde.
Und die Enttäuschung und Resignation, die dauert auch bis jetzt an, hat man so den Eindruck, weil wir nicht viel hören von Protesten oder von großem politischen Engagement jetzt vor den Wahlen und heute wird ja gewählt.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen, denn im Moment macht sich eine unglaubliche Frustration, fast schon Apathie im Iran breit, weil einfach die wirtschaftliche Situation ganz, ganz schrecklich ist, weil die Köpfe dieser grünen Bewegung teilweise im Gefängnis sitzen, ins Ausland geflüchtet sind oder unter Hausarrest stehen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist einfach die Angst vor den brutalen Konsequenzen, die diese Bewegung mit sich führen könnte. Also das Beispiel Syrien steht einfach so als mahnendes Beispiel da. Da haben die Menschen unglaubliche Angst, dass das Ganze eskaliert und außer Kontrolle gerät, dass viel Blut fließen könnte. Und natürlich auch die Erfahrung, die die Menschen im Iran während der Islamischen Revolution gemacht haben.